Dann wäre meine erste Frage an dich, was denn Good Gaming für dich bedeutet und was das Projekt eigentlich macht, beziehungsweise warum gibt es euch?
Good Gaming ist quasi eine Abkürzung von GGWP. Das ist so, ich sag mal, eine klassische Gamer-Losung, die man in Online-Spielen verwendet. Das steht dann eben für Good Gaming Well Played, und das ist so ein bisschen der obligatorische Handschlag nach Online-Spielen. So ein Hey, gute Partie, gut gespielt. Das ist quasi die direkte Bedeutung. Für mich bedeutet aber das Projekt natürlich noch viel mehr. Wir haben das Anfang letzten Jahres gestartet mit der Idee, quasi einen Spagat zu machen. Auf der einen Seite wollten wir die positiven Seiten von Gaming-Kultur betonen, wollten darauf hinweisen, dass es eben ja ganz viele Aspekte gibt im Gaming, die wir noch vernachlässigen, pädagogische Aspekte, aber auch Spiele, die zum Beispiel mit Stereotypen oder mit Diskriminierung brechen. Das ist quasi so der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch natürlich hervorheben, dass es leider auch im Gaming eine laute rechtsextreme Minderheit gibt, die versucht, die Gaming-Kultur zu instrumentalisieren. Und damit machen wir quasi den Problemaufriss. Uns ist halt wichtig, dass wir diese beiden Facetten beachten, weil wir mit dem Projekt eben möglichst objektive Sichtweise auf dieses Thema lenken wollen und eben zeigen wollen, dass es ja sowohl positive als auch negative Aspekte gibt. Und wenn man sich zum Beispiel die Berichterstattung über Gaming und Rechtsextremismus in den letzten Jahren so anguckt, sehen wir halt, dass sie häufig geprägt ist von irgendwelchen Killerspieldebatten und dergleichen. Und das wollen wir eben nicht leisten. Wir wollen halt eben ja möglichst objektiv darüber berichten. Und du hast ja auch gefragt, was wir mit dem Projekt so machen. Wir versuchen, mehrere Themenbereiche abzudecken, sowohl inhaltlicher Natur, dass wir eben über sowohl toxische Kommunikationskultur sprechen, wir sprechen über Politik in Games, wir sprechen aber eben vor allem darüber, wie die rechtsextreme Minderheit versucht, diese Gaming-Räume zu instrumentalisieren. Und wir sprechen darüber in Workshops, wir geben Vorträge, wir verfassen Handlungsempfehlungen für Videospielerinnen, die sich eben mit dem Thema beschäftigen. Oder wir monitoren die großen Gaming-Plattformen wie Twitch oder Discord, YouTube, Steam. Und wir haben eben auch ein eigenes pädagogisches Programm, das nennt sich Digital Streetwork, mit dem wir selbst sozusagen in diese Gaming-Räume gehen und hier versuchen eben auch, wir nennen sie immer radikalisierungsgefährdete Gamerinnen zu erreichen. Also wir sprechen da nicht mit Hardcore-Rechtsextremen, aber mit den Leuten, wo wir halt eben ein toxisches Einstellungspotenzial sehen und versuchen nach und nach diese Stereotype auch zu brechen.
Du hast jetzt Instrumentalisierung schon angesprochen durch rechte Gruppen. Was würdest du sagen, welches Ausmaß hat dieses Problem?
Wir können auf jeden Fall beobachten, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass auch Rechtsextreme einfach verstanden haben, dass Gaming-Kultur bedeutender geworden ist in Deutschland oder auch, dass das Thema einfach sehr attraktiv ist. Also wir sehen zum Beispiel, dass es vereinzelte rechtsextreme Spiele gibt. Die sind jetzt nicht besonders relevant, weil sie auch meistens relativ schnell indiziert werden und eigentlich nur so in der Szene verbreitet werden. Das sind dann so Propagandaspiele. Im letzten Jahr ist zum Beispiel eins entstanden aus den Reihen der identitären Bewegung, aber was wir viel eher beobachten können, ist, dass es halt eben auf den Plattformen ein sehr starkes Problem gibt, weil Plattformen wie Steam oder auch Discord relativ wenig moderieren. Das heißt, Rechtsextreme, die irgendwie aus anderen digitalen Räumen verbannt werden, von, ich sag mal, klassischen sozialen Medien ausgesperrt werden, suchen sich neue Orte, wo sie aktiv sein können. Und das können irgendwelche Telegram-Gruppen sein, das können aber halt auch Gaming-Räume sein. Wir sehen zum Beispiel gerade auf Steam, das ist immer so ein bisschen das Problemkind, welches wir ansprechen müssen. Das ist halt eine große Videospielvertriebsplattform, wo man eigentlich Spiele kauft und bewertet und sich über diese Spiele unterhält. Aber das ist quasi auch ein eigenes kleines soziales Netzwerk oder eigentlich auch ein großes soziales Netzwerk, wo es sage und schreibe 26 ModeratorInnen gibt für täglich zwischen 30 und 60 Millionen Accounts, die hier aktiv sind. Und da ist dann halt eben auch diese laute Minderheit aktiv, die da ihre Gruppen aufbaut, irgendwelche Wehrmachtsfangruppen, irgendwelche Accounts, die rechtsextreme AttentäterInnen glorifizieren oder halt eben auch Accounts, die mit eindeutig verfassungsfeindlicher Symbolik arbeiten.
Du hast Steam gerade schon angesprochen. Was sind denn das noch für Spiele bzw. Plattformen, auf denen die Rechten da aktiv sind? Bzw. vor allem interessiert mich, was diese Plattform so attraktiv für sie macht.
Genau, Steam ist so das allergrößte Sorgenkind, weil sie halt mit am wenigsten machen, aber natürlich gibt es auch Rechtsextreme eigentlich auf jeder anderen großen Plattform. Also Discord ist quasi eine Serverstruktur, jede größere Gaming-Community nutzt einen Discord-Server und es gibt auf Discord halt eben auch klassische Trollfabriken oder rechtsextreme Server, wo sich dann eben rechte Akteure zusammenschließen, Ziele auserkoren oder benennen und diese halt eben angreifen. Auch auf Twitch gibt es rechtsextreme Akteure, die hier aktiv sind. Dabei macht die Plattform noch mit am meisten im Vergleich zu den anderen Gaming-Plattformen gegen Rechtsextremismus. Aber hier sehen wir dann zum Beispiel das sogenannte Hate Raid stattfinden. Also dass toxische und rechtsextreme Akteure eben halt auch hier gerade StreamerInnen angreifen, die schon von Diskriminierung betroffen sind, weibliche StreamerInnen, StreamerInnen, die nicht eine weiße Hautfarbe haben, und greifen eben diese Menschen hier gezielt an, versuchen diese StreamerInnen aus dem Konzept zu bringen und versuchen letztlich auch diese StreamerInnen sozusagen von Twitch zu sperren. Und das sehen wir dann zum Beispiel auf der großen Plattform. Ganz grundsätzlich kann man aber sagen, dass alle diese Plattformen eigentlich dafür genutzt werden, A, dafür, dass sich rechtsextreme Akteure vernetzen und sich Gruppen aufbauen, B, aber halt auch, dass ja quasi Gedanken oder eben auch die Ideologie verbreitet wird, indem dann zum Beispiel Symbole benutzt werden oder eben auch nach und nach die Grenzen des Sagbaren verschoben wird, indem gewisse Codes verwendet werden. Und C, sehen wir halt auch, dass Gaming-Kultur oder eben halt auch Gaming-Plattformen dafür genutzt werden, um andere Menschen zu mobilisieren. Wir sehen dann mal, dass irgendwie so etwas wie ein patriotisches Videospielturnier organisiert wird oder ein Gaming-Abend oder versucht wird, eben andersweitig die Zielgruppe zu erreichen. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass sobald wir irgendwie uns auf Steam bewegen, wir irgendwie dutzende private Nachrichten von rechtsextremen Accounts bekommen. So ist es nicht, aber wir sehen halt eben, dass diese rechtsextremen Gruppen auch schon auf diesen Plattformen versuchen zu mobilisieren.
Das ist auch ein gutes Stichwort. Meine nächste Frage wäre, was denn genau für Leute dahinter stehen? Also geht es eher um einzelne rechte GamerInnen, die sich dann eben mit ihren Accounts auch so in dem Bereich der Trolle bewegen, aber auch eben versuchen, die Ideologie zu verbreiten? Oder geht es da auch vor allem um wirklich politische Interessensverbände und Gruppen, die das sozusagen auf einer etwas institutionelleren Ebene machen?
Ja, es geht quasi um beides. Also wir unterscheiden immer zwischen zwei problematischen Gruppen. Das sind halt einmal die toxischen Akteure im Gaming, die jetzt eben nicht eindeutig recht sind, aber die zum Beispiel die diskriminierende Stimmung befeuern oder die rassistische, sexistische, antisemitische Sprache im Chat verwenden. Das sehen wir bei so großen Spielen wie League of Legends, aber auch auf den Plattformen sehr stark, dass hier ja eben ein enormes toxisches Einstellungspotenzial vorherrscht. Aber die problematischere Gruppe wären dann eben die eindeutig rechtsextremen Akteure. Das können zum Beispiel Rechte in Entwicklerstudios sein oder das können auch sogenannte Gamergate-Accounts sein. Gamergate war quasi eine antifeministische Hasskampagne, die so aus den Reihen der Alt-Right entstanden ist. Oder wir sehen halt eben große rechtsextreme Gruppen auf Steam, die irgendwelche Wehrmachtssymbolik verwenden oder die halt eben Runen verwenden oder die Swastika rechtsextreme Attentäter glorifizieren. Also eindeutig rechtsextreme Accounts. Und an einigen Stellen kann man natürlich auch diese Gruppen nicht trennscharf unterscheiden. Da gibt es dann natürlich irgendwie auch rechtsextreme Akteure, die so ein bisschen gemäßigter auftreten und in Spielechats so auftreten. Ganz grundsätzlich kann man eben aber zwischen diesen zwei problematischen Gruppen unterscheiden.
Und was würdest du sagen, fehlt da von der Gegenseite, beziehungsweise in den Communities? Weil du hast ja schon gesagt, es geht um eine sehr laute Minderheit, über die wir hier reden. Was würdest du sagen, ist so der Punkt, der sich ändern müsste, um dem entgegenzutreten?
Ich sehe vor allem, dass die Plattformen aktiver werden müssen. Also ich habe ja schon davon gesprochen, dass Twitch in den letzten Jahren extrem nachgebessert hat und viel tut. Ich sehe da bei anderen Plattformen aber noch extrem viel Nachholbedarf. Also gerade bei Steam, um es halt einfach wieder beim Namen zu nennen, können sich Rechtsextreme relativ frei entfalten. Die haben relativ schwache Guidelines und eben nur wenig Moderation. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Videospielerinnen aktiver werden müssen. Also viele Spielerinnen haben immer noch so ein bisschen diese Maxime, ach, das ist ja nur ein Spiel, was hier im Spiel passiert oder auf der Spielplattform passiert, ist jetzt ja nicht so relevant. Und da müsste es halt auch mehr Aktivismus von Spielerinnen geben, Dinge zu melden, auch sich solidarisch hinter oder vor Betroffene zu stellen, die angegriffen werden. Und das sehen wir einfach noch zu selten. Und da muss es auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf bei den Spielerinnen geben, weil Gaming ist total etabliert in Deutschland. Über 34 Millionen Menschen in Deutschland zocken. Und natürlich ist es eben nur eine Minderheit, die hier ein rechtsextremes Einstellungspotenzial hat. Aber viele Menschen halten noch zu sehr die Finger still, wenn ihnen eben solche Dinge auffallen. Und hier könnte man auch zum Beispiel externe Hilfe sich suchen bei so Stellen wie Hate Aid oder Hass melden oder dem Opfer von Kura. Hier kann man für Betroffene sozusagen Hilfeleistungen mitbekommen. Das sind zwar eigentlich Stellen, die allgemein für den digitalen Raum zuständig sind oder auch für den analogen, aber auch hier kann man natürlich Hilfe bekommen bei Problemen, die auf Gaming-Plattformen auftauchen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo man denn Hilfe erhält, beziehungsweise ob du vielleicht auch kurz was dazu sagen kannst, was es zu tun gilt, wenn man direkt mit dem Problem konfrontiert wird. Also natürlich innerhalb der Games auf den Plattformen, aber auch als Elternteil, als Pädagogin oder Pädagoge.
Also in Online-Spielen kann man natürlich viele Profile melden. Und ich sehe auch, dass bei einigen Spielen, der die Spieleentwicklerinnen auch hinterher nach sind, wenn zum Beispiel Hassmeldungen eingehen, diesen auch nachzugehen. Also man kann natürlich Dinge ganz simpel auf den Plattformen oder auch in den Spielen melden. Wir sehen, dass wenn das regelmäßiger passiert, auch das eine gewisse Wirkung hat. Dass Accounts gesperrt werden, dass Gruppen gesperrt werden. und dass hier sozusagen Accounts gedeplattformt werden. Was man aber auch machen kann, ist sich eben an externe Beratungsstellen wenden, wie ich sie eben genannt habe, wie HateAid, Hassmelden, den Opfer von Cura. Aber es gibt auch noch weitere Hilfestellen, zum Beispiel Landesmedienanstalten, da kann man auch Hassinhalte melden. Oder wenn einem jetzt ein rechtsextremes Spiel oder eine rechtsextreme Modifikation, wie wir sie auch häufig auf Steam sehen, auffällt, kann man sich zum Beispiel an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien richten, die dann eben halt auch diese Medien quasi nochmal gegenchecken. Das heißt, meine ganz grundsätzliche Empfehlung an Gamerinnen wäre A, die Finger nicht stillzuhalten, wenn sie Dinge sehen, sich B, zu solidarisieren und halt auch quasi für alle anderen Menschen, für Eltern, für Pädagoginnen, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man sollte jetzt auch nicht irgendwie direkt quasi die Alarmglocken läuten lassen, wenn der Begriff Steam fällt, weil eigentlich ist jede Gamerin, jeder Gamer auf Steam aktiv, aber man sollte sich halt eben mal genauer angucken, in was für Kreisen da möglicherweise Kinder oder Schülerinnen aktiv sind. Man sollte mit den Leuten darüber reden, mit den Kindern darüber reden, welche Spiele konsumiert werden, was für Narrative da geteilt werden, weil es gibt auch wahnsinnig viele gute Spiele, die ganz großartige und demokratiefördernde Narrative und diversitätfördernde Narrative teilen. Und diese Spiele kann man ja auch stärker thematisieren und stärker behandeln.
Genau, du hast es ja angesprochen, es gibt eben auch in der Spielebranche viele EntwicklerInnen, die mit ihren Spielen versuchen, klare Gegenpositionen zu beziehen, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit progressiv zu verarbeiten, beziehungsweise da ja dann auch in der politischen Bildungsarbeit viel zu leisten. Da könnte man beispielsweise Through the Darkest of Times erwähnen, ein Spiel von dem Entwicklerstudio Paint Bucket Games, in dem es um eine Berliner Widerstandsgruppe während der NS-Diktatur geht. Und ich würde dich gerne fragen, ob ihr auch mit solchen Spielen in eurem Bildungsangebot arbeitet und ob du da vielleicht ein Lieblingsprojekt hast.
Das ist eine sehr gute Frage und ich hätte jetzt tatsächlich auch Through the Darkest of Times als eines meiner Leuchtturmbeispiele genannt, weil das tatsächlich ein sehr gutes Spiel ist, was man theoretisch auch im Geschichtsunterricht verwenden kann. Es ist, wie du gesagt hast, ein Spiel, was im Nationalsozialismus spielt. Man spielt eine Widerstandsgruppe und hat auch ganz viele moralische Entscheidungen zu treffen. Hilft man zum Beispiel dem Rabbiner, der auf dem Alexanderplatz angegriffen wird, oder geht man zu der Demonstration in den Berliner Lustgärten? Und das ist halt etwas, was man tendenziell auch im Geschichtsunterricht thematisieren kann und dann gleichzeitig auch überlegen kann, hey, was hättet ihr gemacht? Und auch, sind das irgendwie Quellen, auf die wir uns auch stützen können? Sind das Fakten? Können wir noch mehr über diese Orte und auch über diese Ereignisse herausfinden? Ein anderes Beispiel, welches ich immer ganz gerne nenne, ist von der Bildungsstätte Anne Frank, das Spiel Hidden Codes. Das behandelt weniger den historischen Aspekt, sondern könnte man tendenziell eher im Sozialwissenschaftsunterricht einsetzen, weil es hier um aktuelle rechtsextreme Codes geht, wie es quasi schon auch im Namen Hidden Codes steckt. Und hier kann man dann mit diesem Spiel sich über rechtsextreme Codes informieren und gleichzeitig auch überlegen, wie man eben dagegen vorgehen kann. Also das ist auch ein Projekt, welches man sowohl im privaten als auch im bildungspolitischen Kontext super einsetzen kann. Und auch wir tun das in unseren Workshops und nennen diese Beispiele, gucken ab und zu auch in diese Spiele rein, wenn wir jetzt mit Zielgruppen arbeiten, die noch keine Bezugspunkte zu Videospielen haben. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die es da immer positiv zu erwähnen gibt, dass es hier auch viele positive und tolle Beispiele gibt, wie man Gaming-Kultur auch in pädagogische Arbeit mit einbeziehen kann.
Okay, und dann hätte ich abschließend noch die Frage, wie es denn mit eurem Projekt weitergeht, was so der Plan für die nächsten Jahre oder vielleicht die Vision für die nächsten Jahre sein soll.
Unser Projekt ist im letzten Jahr gestartet, 2020, und wir haben jetzt quasi die ersten anderthalb Jahre dafür genutzt, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und viele Workshops zu geben, mit vielen Akteuren in der Zivilgesellschaft zu sprechen. Und Ende des Jahres kommt jetzt quasi von uns unsere erste große Analyse heraus, bei der wir mit vielen tollen WissenschaftlerInnen, mit E-SportlerInnen und mit AktivistInnen aus verschiedenen Gaming-Communities quasi eine große Handreichung veröffentlichen. Das ist quasi etwas, was jetzt bald bei uns ansteht, wo gerade noch sehr viel Arbeit reinfließt. Im neuen Jahr ist aber unsere Vision, ich fand den Begriff gerade sehr schön, stärker auch mit InfluencerInnen zusammenzuarbeiten. Also gerade mit den Leuten, die auch viele junge Erwachsene ansprechen und irgendwie auch als Vorbild fungieren können. Mit den Leuten wollen wir stärker zusammenarbeiten und über diese Themen sprechen. Wie kann man sich wehren, wenn man von antisemitischer oder sexistischer Hassrede in Gaming-Communities angegriffen wird? Wie können wir auf problematische Spiele reagieren? Das sind also Dinge, die wir mit diesen Leuten absprechen wollen, weil sie dann eben eine gewisse Vorbildfunktion haben und auch nochmal viel mehr Leute erreichen können, als wir das vielleicht als Projekt können oder zumindest eine andere Zielgruppe erreichen können.
An dieser Stelle vielleicht nochmal die Empfehlung, falls Sie und ihr euch noch weiter zum Thema informieren wollt, empfehle ich hier die Broschüre Gaming und Rechtsextremismus von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die bietet einen sehr, sehr guten Einstieg sowohl in das Thema Gaming allgemein, und eben auch in die Arten, wie Rechtsextremismus bzw. jede Form der Menschenfeindlichkeit darin auftritt.